Die lauretanische Litanei. Wir hören heute den zweiten Teil in dieser kleinen dreiteiligen Reihe bei uns in Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen dazu, grüß Gott und guten Abend, sagt Ihnen Gregor Dornis. Über Verschiedenes haben wir uns beim letzten Mal schon unterhalten, ja, und auch staunen dürfen, was sich hinter mancher Anrufung der lauretanischen Litanei so verbirgt. Nicht alles ist einem ja so mir nichts, dir nichts da vertraut. Und so ging es uns etwa bei der Anrufung Mutter des Schöpfers oder auch Mutter des guten Rates. Aber wenn Sie meinen, das war schon alles, weit gefehlt. Heute geht's nämlich richtig los. Heute betrachten wir ebenso anmutige wie verborgene Anrufungen, wie etwa Spiegel der göttlichen Gerechtigkeit oder auch Du Wohnung ganz Gott geweiht oder Elfenbeinerner Turm. Ja, und wir dürfen uns freuen, dass auch heute wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz für uns die Zeit gefunden hat, in dieser kommenden Stunde in der Credo-Sendung uns weiter die lauretanische Litanei, dieses schöne und ehrwürdige Gebet der Christen, weiter zu erklären. Grüß Gott und guten Abend in die Schweiz, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Herr Dornis, und recht guten Abend auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Vielleicht gewähren Sie uns eingangs noch einmal einen kurzen Rückblick auf die vergangene Sendung. Womit waren wir da genau beschäftigt und bis wohin sind wir gekommen?
Wir haben zunächst einmal angeschaut, was eigentlich eine Litanei ist. Wir haben gesehen, es ist ein flehentliches Gebet mit einem immer gleichbleibenden Antwortgesang. Ein schönes meditatives Gebet, das wir allerdings heute nicht mehr so oft beten. Wir haben dann auch den Begriff lauretanisch ein bisschen untersucht und wir haben gesehen, dass lauretanische Litanei von Loreto herkommt, diesem berühmten italienischen Wallfahrtsort, das größte Wallfahrtsort Mariens in Italien. Dort ist diese lauretanische Litanei im 16. Jahrhundert entstanden und sie baut auf einer Version aus dem 12. Jahrhundert auf, die auch gewisse orthodoxe Einflüsse hat. Wir haben dann die drei Eingangsanrufungen Mariens, Heilige Maria, Heilige Mutter Gottes und Heilige Jungfrau der Jungfrauen angeschaut und anschließend die 11 Anrufungen mit Maria als Mutter. Die letzte, die wir dann behandelt haben, war Du Mutter der Barmherzigkeit. Bis hierher sind wir gekommen das letzte Mal.
Gehen wir also heute weiter in der Betrachtung der Anrufungen der lauretanischen Litanei. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen, Pfarrer Rellstab.
Ja, danke schön. In der lauretanischen Litanei kämen jetzt 6 Anrufungen Marias als Jungfrau vor. Aber die möchten wir zusammen mit den Anrufungen Marias als Königin erst das nächste Mal behandeln. Heute konzentrieren wir uns ganz auf 17 spezielle Anrufungen, die uns, wie Sie bereits eingangs gesagt haben, vielleicht nicht so vertraut sind. 17 Anrufungen, die aber sehr wichtig sind. Viele von ihnen haben auch ihren Ursprung im Alten Testament. Und von diesen 17 sind dann noch 4 ganz besondere Anrufungen Mariens, wo sie nämlich in ihrer Mittlerfunktion angerufen wird. Wir werden das alles der Reihe nach jetzt anschauen. Falls Sie die lauretanische Litanei vor sich haben, dann werden wir jetzt uns dem Begriff oder dem Titel Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit zuwenden. Die erste Anrufung, die wir heute jetzt behandeln, lautet im lateinischen Urtext Speculum Justitiae. Übersetzt heißt das ganz einfach Spiegel der Gerechtigkeit. Und wie Sie vorhin bereits gehört haben, habe ich aber gesagt, es ist Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit. Tatsächlich wird es in der offiziellen vatikanischen Version so übersetzt. Aber grundsätzlich ist Du Spiegel der göttlichen Gerechtigkeit und Du Spiegel der göttlichen Heiligkeit ein und dasselbe. Zumindest ist es gemeint. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der für das menschliche Zusammenleben sehr wichtig ist. Gerechtigkeit bezeichnet einen angemessenen und unparteilichen Ausgleich von Interessen beziehungsweise die angemessene unparteiliche Verteilung von Gütern oder Chancen zwischen beteiligten Personen, Gruppen oder innerhalb eines Gesellschaftsverbandes. Gerechtigkeit bleibt aber, wie wir alle wissen und vielleicht auch viele von Ihnen schon erfahren haben, oft ein Wunsch und kann trotz aller Normen und Regeln und Gesetze, die wir haben, nicht immer erreicht werden. Daher glauben wir Christen, dass Gott allein ganz Gerechtigkeit ist. Er weiß alles und er hat das gerechte Urteil. Er ist die Waage. Bei ihm wird alles gewogen. Im Alten Testament ist oft von der göttlichen Gerechtigkeit die Rede. Besonders wird darin betont, dass Gott den Armen und Unterdrückten Gerechtigkeit schenken wird und dass das Gericht Gottes gerecht sein wird. Jesus dagegen klagt die Pharisäer an, weil sie ihre Gerechtigkeit in der Beobachtung der mosaischen Gesetze suchen, dabei eine innere Gerechtigkeit, die auf Gott ausgerichtet ist, vernachlässigen. Paulus schließlich spricht von Gerechtigkeit im Zusammenhang mit dem Reinigungs- oder Rechtfertigungsprozess, der darin besteht, an Jesus Christus zu glauben und sich taufen zu lassen. Gerechtigkeit ist bei Paulus die Annahme des Sohnes Gottes in der Taufe oder durch die Taufe. In Jesus Christus ist die neue Gerechtigkeit Gottes zu uns Menschen gekommen. Eine Gerechtigkeit, die Liebe, Barmherzigkeit, Milde und Güte zugleich ist. Er sagt, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Gerechtigkeit hier ist die unermüdliche Suche nach der Wahrheit, die er selbst verkörpert. Maria empfängt diese göttliche Gerechtigkeit in ihrem jungfräulichen Schoß und wird so zum Spiegel, in dem Gott sich selber anschauen und sehen kann, in seiner unverfälschten Eigenschaft als liebende Gerechtigkeit. Sie ist nicht selber göttliche Gerechtigkeit, aber in Jesus spiegelt sie diese wider. Das Gleiche gilt aber auch für die Heiligkeit. Jesus ist der ganz Heilige und Maria spiegelt in sich diese Heiligkeit Gottes. Daher verschmelzen in dieser Anrufung Marias Gerechtigkeit und Heiligkeit in eins und beide Übersetzungen sind richtig. Maria hilft der Kirche, sich in dieser Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes zu spiegeln und sie hilft uns, den Weg als Gott Zugewandte zu gehen, damit uns die göttliche Gerechtigkeit und Heiligkeit am Ende als barmherzige Liebe entgegenkommt. Dann die nächste Anrufung. Auf Lateinisch heißt sie Sedes Sapientiae. Sitz der Weisheit. Im Alten Testament ist von der Weisheit im Hinblick auf Jesus, den Messias, oft die Rede. Er ist die Weisheit. Er ist die Weisheit Gottes, die zu uns auf Erden gekommen ist. Dies kommt besonders im Buch der Weisheit deutlich zum Ausdruck. Die Weisheit ist auch eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes, die wir in der Firmung empfangen haben. Weisheit ist ein Suchen nach der Wahrheit und ein Erfülltsein derselben. Der Weise hat in der Wahrheit das Maß gefunden, das ihn zum Glück führt. Maria ist Sitz der Weisheit, weil in ihr die Weisheit selbst Wohnung genommen hat, weil in ihr das Wort Fleisch geworden ist. Maria ist aber auch Sitz der Weisheit, weil sie selber weise ist und in ihrem Gehorsam Gott gegenüber die Wahrheit zur Grundlage ihres Glücks gemacht hat. Einmal mehr sehen wir, gerade auch in dieser Anrufung, dass fast alles, was wir über Maria aussagen können, im Hinblick auf ihren göttlichen Sohn ausgesagt wird. So steht selbst in der Lauretanischen Litanei nicht Maria im Mittelpunkt, sondern Jesus. Wir aber verehren Maria als das besondere Werkzeug, das Gott benutzt hat, um uns Menschen Gnade zu schenken. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Nicht Maria steht vor Jesus, sondern sie steht hinter Jesus, aber sie führt immer auf Jesus hin. Und Maria glänzt in ihrer Herrlichkeit, und das müssen wir wirklich sagen, wenn wir die lauretanische Litanei beten, sie glänzt aufgrund Jesu. Jesu ist das Licht und sie spiegelt das wider. Sie hat den Glanz von Jesus. Sitz der Weisheit wird oft auch an theologischen Konferenzen gebraucht. Maria wird mit diesem Titel ganz besonders angerufen, damit sie den Teilnehmern der Konferenzen beisteht. Es ist ein Ausdruck dafür, dass eine Konferenz im Sinne der göttlichen Weisheit zu vertiefter Wahrheit und Liebe führen soll. Maria wird deshalb angerufen als die mächtige Fürsprecherin, die den Teilnehmern die göttliche Weisheit erbittet. Dann ist Maria weiter die Ursache unserer Freude. So wird sie in der nächsten Anrufung benannt. Sie ist der Grund der Freude der Kirche, die sich gleichermaßen an Christus, dem Bräutigam der Kirche, als auch an Maria, die dem kirchlichen Bräutigam das Leben geschenkt hat, erfreut. Maria wird von der Kirche als Ursache unserer Freude geehrt, weil durch sie die Freude der Welt zu uns gekommen ist, Jesus. Durch ihr Ja hat sie uns den gegeben, dank dem unsere Freude und Liebe ohne Grenzen sind. Maria hat zudem die Traurigkeit, die durch den Ungehorsam Evas in die Welt gekommen ist, durch ihren Gehorsam in Freude verwandelt. Diese Freude an Jesus und Maria überträgt sich bis heute auf die ganze Kirche und alle ihre Glieder. Dann folgt die Anrufung, du Tempel des Heiligen Geistes. Im lateinischen Urtext lautet sie vas spirituale, ein Begriff, der nicht leicht zu übersetzen ist. Wörtlich bedeutet es spirituelles oder geistliches Gefäß. Natürlich ist Maria ein geistliches Gefäß. Sie war ja ein Mensch, der ganz von Gott erfüllt war. Ihr Leben ist geistlich geprägt, indem es ganz auf den dreifaltigen Gott ausgerichtet war. Ja, ihr Leben ist uns Menschen so sehr Vorbild, dass wir uns von ganzem Herzen bemühen, die Spiritualität Marias nachzuahmen. Ihre Demut, ihren Gehorsam gegenüber Gott, ihre Bescheidenheit, ihr Gottvertrauen, ihre Liebe, ihre Reinheit, um nur einige Dinge aufzuzählen. In all diesen Dingen, in all diesen Tugenden ist sie uns ein Vorbild und deshalb bemühen wir uns auch um eine marianische Spiritualität. Also sie ist ein vas spirituale, ein spirituelles, ein geistliches Gefäß, an dem wir uns wirklich orientieren können. Maria ist aber auch ein besonderer Tempel des Heiligen Geistes und vas spirituale wird eben als Tempel des Heiligen Geistes übersetzt, so auch in der offiziellen lateinischen Version. Auch wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus erklärt, und das aufgrund der Taufe. Durch die Taufe nimmt der Heilige Geist zusammen mit dem Vater und dem Sohn Besitz von uns. Wir werden ein Heiligtum Gottes. Und daher sollen wir den Tempel unseres Leibes auch rein und keusch halten und uns vom Heiligen Geist auf dem Weg des Geistes, auf dem Weg des Heils führen lassen und eben nicht dem Fleisch nachleben. Aber Maria ist ein Tempel des Heiligen Geistes in einer noch viel vollendeterer Form. Sie ist Braut des Heiligen Geistes, da durch ihre Einwilligung zum Plan Gottes der Heilige Geist die Kraft des Höchsten über sie kam und sie überschattete. Sie empfing Jesus vom Heiligen Geist, sie trägt den Heiligen Geist und die Frucht des Heiligen Geistes, Jesus, in sich. Sie ist Tempel des Heiligen Geistes im wirklichen, realen, in realer Weise. Dann wird Maria Tabernakel der ewigen Herrlichkeit genannt. Im Tabernakel, dem Häuschen, wird der Leib des Herrn aufbewahrt. Jesus hat durch seine Menschwerdung die Herrlichkeit Gottes auf Erden gebracht. In ihm ist der Glanz der göttlichen Herrlichkeit sichtbar zu uns gekommen. Auch Maria ist ein Tabernakel, in dem Jesus wirklich und leibhaftig gegenwärtig ist. Aus ihr geht der Glanz der göttlichen Herrlichkeit hervor, weshalb wir sie besonders ehren. Die lateinische Version spricht hier von vas honorabile, was so viel heißt wie ehrwürdiges Gefäß. Maria ist der Ehre würdig, weil sie ein Tabernakel Gottes ist, weil sie Gottes Sohn in sich trägt. Sie ist voll des Lobes würdig, weil es keine andere gibt wie sie. Aber auch wir selber werden jedes Mal, wenn wir den Herrn in der Eucharistie empfangen, zu einer Art Tabernakel der ewigen Herrlichkeit, wenigstens für die Zeit, in der der Leib Christi in uns ist, sind wir so ein Tabernakel. Doch sollten wir Jesus immer in uns tragen und uns bemühen, wie Maria, ein lebendiger Tabernakel Gottes zu sein. Gott sollte in uns lebendig gegenwärtig sein, nicht nur in der Eucharistie, sondern in unserem ganzen Leben. Auf derselben Linie wie der Tabernakel der ewigen Herrlichkeit ist auch die Anrufung Marias unter dem Titel »Du Wohnung ganz Gott geweiht« zu sehen. In Maria hat Jesus Wohnung genommen. Ja, Gott hat sich Maria zur Wohnung genommen und Maria hat sich gänzlich Gott hingegeben. Sie hat sich ihm geweiht. Deshalb eine Wohnung, die ganz Gott geweiht ist. Unsere Weihe an Gott geschieht in der Taufe. Da schenken wir unser Leben Gott zurück. Nun gilt es, mit allen Kräften uns zu bemühen, diese Gottweihe zu leben. Nicht in der allgemein eingerissenen Oberflächlichkeit und Lauheit, sondern mit Überzeugung, Freude und Hingabe. Wir sollen uns wie Maria immer wieder Gott hingeben, damit er in uns Wohnung nehmen und am Ende unseres Lebens in seine himmlischen Wohnungen aufnehmen kann.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit Pfarrer Thomas Rettstab und dem zweiten Teil der Reihe zur lauretanischen Litanei. Wir betrachten die Anrufungen der Gottesmutter in der lauretanischen Litanei und freuen uns nun, Ihnen weiter zuhören zu dürfen, Pfarrer Rettstab.
Sie merken, wie viel geistliche Tiefe in all diesen Anrufungen der lauretanischen Litanei ist. Und jeder, der das betrachtet, findet wieder andere Hinweise, die für ihn wichtig sind. Die nächste Anrufung ist »Du geheimnisvolle Rose«. Auf Lateinisch heißt das »Rosa mystica«. Und diese Anrufung führt uns wieder zurück ins Alte Testament. In der Bibel wird die Blume oft als poetisches Symbol für einen Menschen, für seine Qualitäten gebraucht. Im Buch Jesus Sirach steht ein besonders schöner Text, in dem es unter anderem heißt, ich wuchs empor wie die Rosen in Jericho. Jericho ist eine Oase mitten in der Wüste. Wenn man durch das wüste Jordantal zum Toten Meer zieht, kommt man an dieser blühenden Stadt vorbei. So ist es leicht, an Maria zu denken, die in die Wüste und Leere der Menschheit das neue Leben der Erlösung geboren hat und mit ihrem Ja alles zum Blühen gebracht hat. Maria ist die mystische Rose, die geheimnisvolle Rose, die erhabene Blume mit der außergewöhnlichen Farbe und dem unvergleichlichen Duft. Maria ist das Zeichen der unendlichen Schönheit, die uns alle anzieht und die in uns zu tragen wir alle berufen sind. Dann kommt der Titel »Du Turm Davids«. Mit diesem Titel »Turm Davids« werden wir eingeladen, Maria als hebräische Frau zu betrachten, die in ihrem Volk und seiner Geschichte eine einzigartige Aufgabe hatte. Auf dem Berg Sion, einem Teil der Stadt Jerusalem, hat König David seine Stadt gebaut. Als Jesus in Jerusalem einzog, bejubelte ihn das Volk mit dem Ruf «Hosanna, dem Sohne Davids». Maria ist der leuchtende Turm in der Stadt Davids und wird uns immer daran erinnern, dass sich in ihr die Erwartung des Volkes Israel durch die Jahrhunderte hindurch erfüllt, indem sie dem Volk den wahren Gott Israels zeigt. Der Turm ist das Zeichen, dass sich die davidische Verheißung in Jesus erfüllt hat und der Messias zu uns gekommen ist. Maria ist die Botin und Künderin dieser Erfüllung und deshalb der wahre Turm Davids. Dann wird Maria als Turris Eburnea, als elfenbeinerner Turm angerufen. Der Begriff hat seinen Ursprung wiederum im Alten Testament, nämlich im Hohelied. Dort heißt es im Hinblick auf die Geliebte des Bräutigams, und die Geliebte des Bräutigams, also die Braut, ist nach der Erklärung der Kirchenväter die Kirche oder die Seele des Menschen oder Maria. Dort wird also im Hinblick auf die Geliebte des Bräutigams gesagt, dein Hals ist ein Turm aus Elfenbein. Das Bild des Elfenbeinturms wird in der christlichen Tradition als Symbol edler Reinheit verstanden. Daher wird Maria in unserer Litanei als elfenbeinerner Turm angerufen. Heute verstehen wir unter Elfenbeinturm üblicherweise einen Ort der Abgeschiedenheit und Unberührtheit, was wir wiederum leicht auf Maria anwenden können. Wenn wir Maria mit diesem Titel anrufen, dann sehen wir in ihr eine starke, auf dem Fels Christi stehende Person, die kein Angriff der Pforten der Unterwelt überwältigen kann. Als nächste Anrufung folgt dann »Du goldenes Haus«, lateinisch »Domus Aurea«. Der Begriff »Domus Aurea« stammt aus der Zeit Neros. Nach dem Brand der Stadt Rom im Jahre 64 nach Christus ließ er als Kaiser einen riesigen Palast bauen, der mit seinen 80 Hektaren mehr einem Landgut als einem Haus glich. Er nannte es Domus Aurea, goldenes Haus. Dieses Haus aus Stein hat natürlich nichts mit Maria zu tun. Und dennoch ist Maria ein goldenes Haus, weil sie das Kostbarste, das es nur geben kann, nämlich Jesus in sich trug. Gold drückt ja etwas Wertvolles, Kostbares aus. Golden scheint auch die Sonne. Golden glänzt die Sonne der Gerechtigkeit, der Maria das Leben gab, Christus. Nun kommen wir zur Anrufung Marias als Arche des Bundes. Auch diese Anrufung führt uns zurück ins Alte Testament. Die Bundeslade, die Arche des Bundes, man nennt sie auch Bundeslade, war das Heiligtum des Volkes Israel. In ihr wurden die zwei steinernen Tafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt, die Moses auf dem Berg Horeb aus den Händen Gottes entgegennehmen durfte. Später hat König Salomon den Tempel von Jerusalem gebaut. In dessen heiligstem, innerstem Bezirk wurde die Arche mit den Gesetzestafeln aufbewahrt. Das war das Allerheiligste. Die Arche des Bundes ist das Zeichen der lebendigen Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Jahrelang wurde diese Arche mit den Bundestafeln durch die Wüste getragen, als Zeichen der lebendigen Gegenwart Gottes unter seinem Volk, bis sie dann im Tempel von Jerusalem den letzten Aufbewahrungsplatz gefunden hat. Nur wenige durften in dieses Heiligtum hinein. Zum Beispiel Zacharias, der Vater von Johannes, der durfte als Priester einmal, weil das Los auf ihn fiel, hinein und wurde dann ja durch die Botschaft des Engels überrascht und weil er nicht geglaubt hat, blieb er dann stumm. Das war im Heiligtum des Tempels, bei den Tafeln, der Gesetzestafeln, bei der Arche des Bundes, der Bundeslade. Maria wird dieser Titel Arche des Bundes zuerkannt, weil auch sie der Ort ist, an dem die Gegenwart Gottes lebendig geworden ist. Sie ist die Bundeslade, insofern sie das Allerheiligste oder besser den Allerheiligsten Jesus in ihrem jungfräulichen Schoß getragen hat. Auch die Kirche ist Bundeslade, da auch sie den Allerheiligsten, die lebendige Gegenwart Gottes unter seinem Volk, stets in ihrem Schoß bewahrt. Und auch wir sind Bundeslade in einem gewissen Sinne, wenn wir in würdiger Weise und in der Bereitschaft, nach dem Willen des Herrn zu leben, den Allerheiligsten in der Kommunion in uns tragen. Dann kommt die Anrufung, du Pforte des Himmels. Maria wurde in ihrer Reinheit und Sündenlosigkeit als einziges der Geschöpfe Gottes mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie ist für uns auf eine doppelte Weise Pforte des Himmels. Zum einen ist durch sie der Himmel auf die Erde gekommen, eben Jesus ist durch sie auf die Erde gekommen, sodass wir durch sie den umgekehrten Weg gehen können, von der Erde in den Himmel. Sie führt uns immer wieder zu Jesus, sie führt uns zum Himmel. Zum anderen ist Maria in ihrem ganzen Leben und Lieben ein unerreichtes Vorbild an christlichem Glauben und an Tugend. In der Nachahmung ihres Glaubens und ihrer Tugend führt sie uns zur Pforte des Himmels, in die ewige Herrlichkeit. So können wir sagen, wenn wir sie anrufen als Pforte des Himmels, dann wollen wir eben diese marianische Spiritualität, das Sein Mariens, selber nachahmen, um durch Maria in den Himmel eingehen zu können. Sie wird sozusagen für uns die Tür in den Himmel, wenn wir so gut wie möglich wie Maria leben. Mit all diesen Tugenden, auf Gott ausgerichtet sein, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, keusch und rein und so weiter. Dann, bevor wir wieder eine kurze Pause machen, noch die Anrufung, du Morgenstern, bitte für uns. Maria ist wie der letzte Stern, der beim Aufgang der Sonne erlischt. Sie ist wie die Verbindung zwischen Nacht und Tag, zwischen der Dunkelheit und dem Licht. Denn Maria hat der Welt das göttliche Licht gebracht und dadurch eine neue Heilsgeschichte eingeleitet, in der Gott Licht für die Menschen sein will. Sie ist der Morgenstern, die neue Zeit in Jesus Christus ankündigt. In diesem Titel leuchtet auf, dass Maria das konkrete Zeichen der christlichen Hoffnung ist. Im Blick auf sie werden wir nie, in keiner Situation, die Hoffnung verlieren, dass sie uns immer wieder das Licht Gottes aufscheinen lassen wird. Sie wird uns die Morgensonne, Jesus, erbitten, wie sie bei der Hochzeit von Kana dafür gesorgt hat, dass der Wein nicht ausgeht.
Credo, der Glaube der Kirche, heute mit Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Er erklärt uns einige Hintergründe zu den Anrufungen Mariens in der Lauretanischen Litanei. Dies ist eine dreiteilige Reihe. Wir befinden uns heute im zweiten Teil.
Die erste dieser vier besonderen Anrufungen, die Maria, ja, in der Maria wie eine Art Mittlerin zwischen Gott und den Menschen auftritt, heißt du Heil der Kranken. Als Jesus vom Kreuz herabgenommen worden ist, wurde er in die Arme seiner Mutter Maria gelegt. Mit ihrer Liebe und ihren mütterlichen Tränen, die wie Balsam wirkten, können wir sagen, dass sie die Wunden der Pein verschlossen hat. Denn bei der Auferstehung waren ja die Wunden nicht mehr da, außer die durch die Nägel verursachten. Auf ihre Fürsprache haben schon viele Heilung an Leib und Seele erfahren. Gerade in Lourdes hat sie gezeigt, dass sie ein besonderes Herz für die Kranken hat. Zur Linderung der körperlichen Gebrechen hat sie dort eine Quelle hervorsprudeln lassen, in der schon viele geheilt worden sind. Maria vermittelt uns durch ihre Fürsprache Heil für Leib und Seele. Und das nicht nur in Lourdes, sondern auch an ganz vielen anderen Orten, wo Maria besonders verehrt wird. Daher können wir Maria in jeder Krankheit und jedem Leid als Heil der Kranken anrufen, denn sie wird sich auch um uns kümmern mit liebender Hingabe, da sie nicht nur Mutter Jesu, sondern auch unsere Mutter ist. Der Titel Marias Heil der Kranken erinnert uns aber auch daran, uns selber kranken und leidenden Menschen anzunehmen. Diesen Titel Heil der Kranken vermittelt also Maria von Gott her uns körperliche Gesundheit oder auch seelische Gesundheit. Die zweite Anrufung in ihrer Mittlerrolle lautet Du Zuflucht der Sünder. Warum ist Maria Zuflucht der Sünder? Maria ist als Mutter und Vertraute Jesu jene Person, die Gott am nächsten steht. Ihre unaufhörliche Aufgabe ist es, für uns Menschen zu beten und zu bitten am Throne Gottes. Nun sind wir aber alle Sünder und Maria kennt als Mutter alle unsere menschlichen Nöte und Schwächen. Sie weiß auch, dass Sünden bestraft werden. Aber als gütige, liebevolle Mutter wird sie immer etwas Gutes an uns finden, das sie dem Herrn vorlegen kann. Zuflucht der Sünder besagt ganz vertraulich, dass wir uns auch nach den schlimmsten Taten unter ihren Schutz begeben dürfen, weil sie uns die Barmherzigkeit Gottes vermitteln wird. Sie selber hat ja von ihrem barmherzigen Sohn Barmherzigkeit gelernt, und sie wird für uns am Throne Gottes diese Barmherzigkeit auch einfordern. Vielleicht gibt es Momente oder Situationen, in denen wir uns fürchten vor der gerechten Strafe Gottes. Und gerade dann ist es naheliegend, zu Maria, der Zuflucht der Sünder, zu eilen. Sie wird für uns einstehen und uns mit mütterlicher Liebe wieder auf den Weg der Tugend zurückführen. Und sie wird für uns am Throne Gottes die göttliche Barmherzigkeit erbitten. Die dritte Mittlerrolle Marias ersehen wir aus der Anrufung Du Trösterin der Betrübten. Auch die Betrübnis ist ein Zustand, den Maria in seiner ganzen Bitterkeit verkosten musste. Als sie unter dem Kreuz stehend mit ansehen musste, wie ihr Sohn da hing, hat sie gelitten, sind ihr 7 Schwerter durch die Seele gedrungen. Wie könnte sie nicht alle, die betrübt sind, trösten? Wie wird sie nicht allen Betrübten immer wieder den göttlichen Trost vermitteln? Durch ihre eigene Erfahrung ist sie besonders aufmerksam geworden für die vielfältigen Nöte der Menschen. Deshalb ist es gut, wenn wir in unseren Betrübnissen zu Maria, der Trösterin der Betrübten, eilen und um ihre Hilfe bitten. Wir werden erfahren, dass sie uns stets nahe bleibt. Die letzte der 17 Anrufungen mit besonderen Titeln beziehungsweise der 4 Anrufungen Mariens in ihrer Funktion als Mittlerin ist Hilfe der Christen. Die Anrufung hat ihren historischen Hintergrund im Kampf der Christen gegen den Islam. Als im Jahre 1571 die Türken auf ihrem Eroberungszug nach Westen Sieg um Sieg davontrugen, kam es am 7. Oktober bei Lepanto zur entscheidenden Seeschlacht mit den Christen. Die zahlenmäßig unterlegenen Christen gewannen dank Maria der Hilfe der Christen und konnten den Eroberungszug der Türken unterbinden. Maria, die erste Christin, ist daran gelegen, dass sich das Christliche in der Welt ausbreitet und es Fuß fassen kann. In allem, was diesem Ziel entspricht, wird sie eine mächtige Fürbitterin sein, auf die auch wir vertrauen dürfen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gäbe noch sehr viel zu sagen zu den einzelnen Anrufungen. Jede Anrufung hat eine Fülle von geistlicher Tiefe und von Wahrheit in sich. Aber ich möchte hier einmal unterbrechen. Vielleicht können wir das eine oder das andere dann später noch etwas vertiefen.
Die lauretanische Litanei im zweiten Teil dieser Reihe in Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, erläuterte uns wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz die Anrufungen Mariens in der lauretanischen Litanei. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Rellstab, für Ihre Ausführungen, für diese Hintergründe. Fangen wir am Ende Ihres Referates, Ihrer Ausführungen an. Können uns vielleicht gerade solche Anrufungen wie Trösterin der Betrübten oder auch Heil der Kranken helfen, ab und an ein bisschen verwegener zu sein, also auch unsere wirklich ganz kleinen Nöte ernst zu nehmen und mit Maria vor Gott zu tragen. Also dass wirklich unser ganzes Leben vor Gott auch Gewicht hat. So wie man ja auch sagt, naja, die lästlichen Sünden, die musst du jetzt nicht um jeden Preis beichten, aber ist nicht schlecht, wenn du es machst.
Ein guter Vergleich, das stimmt. Je ehrlicher wir vor Gott treten, umso besser ist es für unser geistliches Leben. Auch je ehrlicher wir beichten, umso besser ist es für unser geistliches Leben, umso reiner fühlen wir uns danach. Und deshalb dürfen wir in allen Kleinigkeiten einfach die wunderbare Hilfe des Himmels in Anspruch nehmen. Ob es jetzt Maria ist, die uns etwas vermittelt, oder ob es der Herr Heiland ist, der uns etwas gibt, oder Gott Vater oder der Heilige Geist oder der Schutzengel oder einer der Heiligen, das spielt ja letztlich keine Rolle. Wichtig ist einfach, dass wir die Vielfalt oder die überfließende Liebe des Himmels in Anspruch nehmen. Und das tun wir oft zu wenig. Wir sind da manchmal wirklich zu kleinlich und haben immer das Gefühl, ich darf ja nicht und ich kann das nicht und das ist nicht sinnvoll und weiß nicht was alles. Und da schränken wir eigentlich den Himmel immer wieder ein. Also Gott ist mit seiner überfließenden Liebe und mit eben so vielen Dingen ist er da, um uns zu beschenken, und wir müssten eigentlich nur den Schoß auftun und all diesen Wasserfall an Güte und Gnade vom Himmel aufnehmen. Maria hat das getan, und deshalb kann sie uns in all unseren Betrübnissen und in unseren Krankheiten und Leiden wirklich auch eine starke Mittlerin sein und uns wirklich auch helfen.
Gerade Pfarrer Rellstab, in den Ausführungen oder in den Anrufungen, die Sie uns heute erläutert haben, da taucht ja immer wieder ganz stark dieses Motiv auch der Heilsgeschichte in den Blick, also Turm Davids und Arche des Bundes. Beachten wir auch das manchmal ein bisschen zu wenig, dass Maria immer auch so allumfassend für Heilsgeschichte steht, dass sie also nicht nur punktuell immer mal auftaucht, Weihnachten und Karfreitag ja auch, sondern dass sie wirklich ganz allumfassend für so etwas steht?
Das können wir so sagen. Es ist natürlich, Maria ist das, sagen wir, das vollkommenste Kunstwerk Gottes. Und in ihrer Rolle als Mittlerin der Gnaden oder auch als Mutter des Sohnes Gottes hat sie eine viel größere Bedeutung, als wir ihr das zuweilen zumessen. Natürlich kommt in der Bibel, gerade im Neuen Testament, Maria sehr selten vor. In den Schriften des heiligen Paulus wird sie gerade ein einziges Mal erwähnt, im Galaterbrief, wo es heißt, dass eben der Sohn von einer Frau geboren ist. Und sonst wird Maria wird sie nicht erwähnt. Auch Jesus erwähnt in den Evangelien Maria sehr wenig. Aber vielleicht war es ja damals so selbstverständlich, dass Maria eine erhabene Stellung hatte, dass man gar nicht darüber reden musste. Damals war es einfach klar, dass Maria dieses Kunstwerk Gottes ist, die eine viel tiefere Bedeutung hat. Und die christliche Spiritualität hat da natürlich immer wieder in alttestamentlichen Bildern einen Hinweis auf Maria gesehen. Und deshalb ist das alles auch in diese Litanei eingeflossen, um die Brücke zu schlagen zwischen Altem und Neuem Testament. Und diese Brücke hat ja Maria eigentlich gelegt. Sie ist die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und die ganze Erfüllung des Alten Testamentes ist durch sie gekommen. Daher hat sie schon eine heilsgeschichtlich bedeutende Rolle. Und wenn wir das gerade durch die Lauretanische Litanei wieder ein bisschen entdecken können, dann ist es sicher gut. Maria ist wirklich groß. Es ist wirklich unendlich groß. Und wir vergessen das manchmal schon ein bisschen.
Und da taucht natürlich auch für viele Menschen ab und an ein bisschen ein Problem auf. Sie sagen nämlich, naja, das sind so viele Superlative, gut und schön, aber ist jetzt Maria dadurch eigentlich mehr oder besser als wir armen Sünder auf Erden?
Ich will es mal so sagen. Maria hat sehr viele Gnaden erhalten durch ein Gnadenprivileg Gottes. Also sie ist ohne Erbsünde gewesen. Sie hat auch sonst keine Sünde begangen. Sie wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Das sind jetzt gerade drei Dinge, die mir so kurz in den Sinn kommen. Und ja, sie ist eben der lebendige Tabernakel Gottes. Sie trägt den Heiland in sich. Und bei uns Menschen erhalten wir solche Gnaden mehr auf dem sakramentalen Weg, nicht durch ein besonderes Gnadenprivileg, sondern auf dem sakramentalen Weg. Die Erbsünde ist uns in der Taufe weggewaschen worden. Wir sind zwar mit der Erbsünde geboren, aber sie wurde uns weggewaschen. Die Sünde wird uns immer wieder vergeben in der Beichte. In der Kommunion tragen wir immer wieder Christus als lebendige Tabernakel in uns. Und wir werden dann, wenn Jesus zurückkommt in seiner Herrlichkeit, auch auferstehen und mit Leib und Seele in den Himmel eingehen, wie das Maria aufgrund ihrer Sündenlosigkeit bereits getan hat. So ist einfach der Unterschied zwischen Maria und uns nicht ein Unterschied, ob besser oder schlechter, sondern Maria ist in vielem einfach eine Vorwegnahme all dessen, was in der Vollendung geschehen soll. Und bei uns erhalten wir einfach die unendlichen Gnaden, die nötigen Gnaden auf sakramentalem Weg. Und wenn Sie jetzt eine Gewichtung machen möchten, natürlich, Maria hat vielleicht einfach die Dinge Gottes ein bisschen ernster genommen als wir. Aber das haben ja alle Heiligen. Und deshalb ist sie vielleicht doch ein bisschen eine Spur über uns. Sie ist einfach die größte aller Heiligen. Und wir müssen noch einiges uns anstrengen, damit auch wir wenigstens kleine Heilige werden.
Und dabei hilft sie uns ja auch kräftig, wie wir gerade auch in den Anrufungen der Lauretanischen Litanei gehört haben. Einen ersten Anrufer haben wir bei uns, Herrn Netter aus Eichstätt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte zu der Anrufung die Zuflucht der Sünder irgendwie anmerken oder mir so meine Gedanken. Also die Gerechtigkeit Gottes gibt es schon, die zweifle ich nicht, auch nicht an der Barmherzigkeit will ich zweifeln, aber straft Gott, dass wir jetzt dann zur Mutter Gottes Zuflucht nehmen müssen? Ich denke mir, dass Gott nicht straft, sondern dass die Sünden uns selber strafen. Dass erst im jüngsten Gericht wird Gott erst sagen, hinweg ihr Verfluchten. Aber vorher glaube ich, dass sich jeder selber verdammt durch seine Sünde. Also ich glaube nicht, dass Gott straft.
Ja, man kann das sicher so sagen, das stimmt. Gott wird dann einfach unser eigenes Erkennen mit einem richterlichen Spruch besiegeln in diesem Sinne. Und letztlich dann müssen wir trotzdem sagen, Gott ist die Gerechtigkeit und er bestimmt dann, was mit uns geschieht. Man kann natürlich vieles herauslesen aus jeder Anrufung, das habe ich gesagt. Zuflucht der Sünder ist für mich einfach so die Lieblichkeit der Mutter. Ich kann mich unter ihren Schoß zurückziehen und ich weiß, sie wird für mich eintreten. Wie eine gute Mutter, die vielleicht vor dem strengen Vater das Kind beschützt und sagt, ja, jetzt nimm das nicht so tragisch und so in dieser Art. So können wir einfach als zur Mutter Gottes fliehen, und ihre spezielle Gabe oder Macht der Fürsprache am Throne Gottes zu erbitten. Ich bin schon ganz fest überzeugt, dass Maria eine besonders kräftige Fürbittmacht hat bei ihrem Sohn. Ich bin schon überzeugt, dass Jesus seiner Mutter keinen Wunsch ausschlägt. Und wenn sie ein bisschen so wie eine Vermittlerin eben da ist, dann kann das für uns nur positiv herauskommen. Aber man kann auch direkt zu Gott gehen. Ich möchte das in keiner Art und Weise schmälern oder irgendetwas da sagen. Wir müssen immer nur durch Maria gehen. Aber es ist da in der lauretanischen Litanei als Zuflucht der Sünder. Und deshalb dürfen wir das auch in Anspruch nehmen. Vielleicht habe ich manchmal Scheu vor Gott, habe ich Angst vor Gott. Aber vor Maria, weil ich weiß, sie richtet mich nicht, sie ist nicht die Richterin, habe ich weniger Scheu. Und deshalb kann ich zu ihr Zuflucht nehmen.
Ja, genau, weil man zur Mutter einfach oft einen leichteren Zugang hat dann, nicht? Ja. So eine menschliche Erfahrung irgendwie.
Ja. Richtig, ja. Ja.
Ja, recht schönen Dank dann.
Danke Ihnen. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen.
Gottes Segen.
Ja, Pfarrer Restab, daran anschließend noch einmal diesen Gedanken fortgeführt. Zuflucht der Sünder, das ist so ein bisschen, habe ich so gedacht bei dieser Anrufung, wenn man jetzt eh schon so verkeilt ist und verkrampft in dieser Sünde, das ist ja auch so ein altes Bild, dieses in sich selbst verkrümmt sein, dass man dann sozusagen diesen Weg zur Mutter findet, die einem dann hilft, auch tatsächlich zu der Sache auch zu stehen. Also so wie das Kind, sagen wir es mal ganz einfach, das was ausgefressen hat und das jetzt mit dem die Mutter jetzt nicht sagt, ach, es komm, vergessen und bleibt unter uns oder irgendwie, sondern dass es dem Kind eben auch in einer tröstlichen Weise hilft, zu sagen, so und jetzt steh dazu.
Ja, durchaus, das ist auch ein Element dieser Anrufung oder dieser Mittlerrolle Mariens als Zuflucht der Sünder. Das ist also sehr schön gesagt.
Dass sie uns auch helfen kann, also nicht an der, das ist ja das größte Problem oft für uns Sünder, dass wir dann an der Barmherzigkeit und an der Liebe Gottes einfach dann auch zweifeln.
Ja, das dürfen wir nie. Die ist uns sicher gegeben. Aber natürlich müssen wir uns auch bemühen und wir können nicht nur einfach sagen, ich glaube an die Barmherzigkeit Gottes und dann einfach weiterleben in der Sünde, sondern wir müssen doch auch die Erkenntnis walten lassen und dann entsprechend uns müssen wir umkehren. Und dazu beflügelt natürlich Maria immer. Da ist sie auch eben die Hilfe der Christen, dass sie halt alles, was christlich ist und in diesem Sinne ist tugendhaft, wahr, schön, das sind die Dinge, die Maria natürlich unterstützt und so hilft sie uns natürlich auch zur Umkehr, zur Vervollkommnung. Und die Vermittlerrolle Mariens ist da eben eine mütterliche Aufgabe, wie das eine gute Mutter mit ihrem Kind macht, damit das Kind eben auch zu seinen Fehlern stehen kann und dann, dass es auch gewisse Fehler dann nicht mehr macht. Da scheint mir auch da drin zu sein, ja.
Also, dass der innerste Zusammenhang zwischen Wahrheit und Liebe einfach aufscheinen kann.
Jawohl, ja. Ja.
In der lauretanischen Litanei, Pfarrer Restab, begegnen uns ja in den Anrufungen ganz grundlegende und wesentliche Aussagen der Kirche über Maria. Viele fragen sich ab und an, gerade wenn Hochfeste mal anstehen, vielleicht das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen oder so, dann fragen sie sich, ja, müssen wir das eigentlich alles glauben, was die Kirche uns über Maria sagt und lehrt?
Es gibt natürlich marianische Dogmen, Glaubenssätze. Und Dogmen sollen wir glauben. Ich denke, mehr ein Müssen ist es ein Dürfen. Denn wenn die Kirche etwas als Dogma vorlegt, dann ist es einfach eine Sicherheit, dass es wahr ist. Weil in diesen Dingen, wenn die Kirche etwas als Dogma vorlegt, dann kann sie nicht fehlgehen. Da bin ich einfach persönlich auch, abgesehen von jedem Dogma, das das auch bestätigt, eben die Unfehlbarkeit des Papstes, da bin ich persönlich absolut überzeugt. Denn der Kirche ist der Heilige Geist als der Beistand und als derjenige, der in die ganze Wahrheit einführt, gesandt worden. Und die Kirche hat eine unendlich große Verantwortung gegenüber, vor Gott und gegenüber den Menschen. Und die kann nicht einfach irgendetwas sagen oder irgendetwas lehren. Und deshalb bin ich schon ganz persönlich fest überzeugt, wenn die Kirche etwas lehrt, auch über Maria, dann ist es inspiriert vom Heiligen Geist und dann kann das nicht fehlerhaft sein. Ich denke, wir tun nur gut daran, wenn wir den Glauben der Kirche über Maria einfach mit offenem, kindlichem Herzen annehmen. Ich weiß, da ist natürlich von protestantischer Seite her gewisse Vorbehalte. Nicht unbedingt Luther hatte diese Vorbehalte gegenüber Maria. Er war eigentlich ein großer Marienverehrer. Aber die spätere Zeit hat Maria dann in der protestantischen Kirche wirklich auf die Seite gestellt. Und daher gibt es einfach auch gewisse Schwierigkeiten im Verständnis Mariens. Auch, wie wir vorhin schon erwähnt haben, in der heilsgeschichtlichen Aufgabe der Gottesmutter Maria. Für mich ist Maria oder die Lehre über Maria etwas sehr Befreiendes, weil in allem, was über Maria gesagt wird, kommt auch das mütterliche Element der Kirche wunderschön zum Ausdruck. Und wir alle brauchen Mütter, wir alle sind darauf angewiesen. Und dass das doch auch so schön und so lebendig in der Kirche ist, das tut einfach gut.
Aus Sigmaringen hat uns nun Frau Deger erreicht. Grüß Gott, Frau Deger.
Ja, ich bin eine ganz große Marienverehrerin und ich habe selber schon so große Hilfe von ihr erfahren. Einmal habe ich zu ihr gefleht um ihre Antwort, weil ich nicht mehr imstande war, eine Reise durchzuführen. Ich sollte dort abgeholt oder mitgenommen werden mit dem Bus. Ich habe gesagt, liebe Mutter, du hilfst. Wenn du willst, dass ich dorthin komme, dann hilfst du mir und gibst du mir eine Antwort. Und das hat sie gemacht. Der Bus kam bei mir in Stuttgart vorbei, weil ich Stuttgarterin bin und damals noch in Stuttgart lebte. Kam in Stuttgart vorbei und hat mich mitgenommen. Also ich habe schon so große Hilfe erfahren.
Danke, Frau Deger. Danke für dieses... Ja.
Vielen herzlichen Dank, Gottes Segen, Herrn Pfarrer Relstab.
Dankeschön,
Gott.
Ihnen auch.
Ein großes Vergelt's Gott, ich höre ihm so gerne zu.
Danke
bin
Ihnen
eine
sehr.
Treue Hörerin.
Danke Ihnen für diesen Anruf.
Danke,
Gottes Segen
Herr
Ihnen.
Auf
für Gott, auf Wiederhören. Ja, solche Zeugnisse sind doch immer wieder eine große Ermutigung.
Ja, ich finde das ganz fantastisch. Es ist unspektakulär. Aber es ist eine tiefe Glaubenserfahrung, eine tiefe Gebetserhörung. Und genau in diesen Dingen liegt die Wahrheit auch des Glaubens. Wir können es als Zufall anschauen, aber wir können es auch wirklich als eine Fügung Gottes aufgrund des Gebetes, aufgrund des Vertrauens in Gott ansehen. Und das ist doch das Fantastische, dass es so viele kleine Dinge gibt, die in sich nicht bedeutend sind, aber die eben die Lebendigkeit Mariens und ihre Sorge für das Volk Gottes ganz, ganz schön zum Ausdruck bringen.
Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD dieser Sendung bestellen möchten, dann können Sie das gern tun. Ab morgen um 9 ist der CD-Dienst wieder für Sie da unter der 0700 7525 7520. Natürlich auch auf der Homepage horeb.org ist die Sendung im Podcast-Angebot. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Rellstab, für Ihre Ausführungen heute, für diese Sendung. Sie haben uns viele wirklich erhellende Einsichten gegeben, neue Zugänge zur lauretanischen Litanei. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es hier mit dem dritten Teil weitergeht. Nun zum Abschluss der Sendung möchten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Jawohl, gerne. Das nächste Mal werden wir dann noch die Anrufungen über Maria als Jungfrau und als Königin betrachten. Ja, so wünsche ich Ihnen, dass Sie immer wieder die Fürsprache Mariens erfahren dürfen, die mütterliche Sorge der Gottesmutter und unserer Mutter vom Himmel. Dazu möge Sie der allmächtige Gott segnen und Ihnen alle Gnaden schenken, die Sie brauchen, für Ihre Gesundheit sorgen, Sie schützen vor dem Bösen, vor den Mächten der Finsternis, Sie stärken im Glauben, in Hoffnung, in der Liebe und Sie bewahren fürs ewige Leben. der dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.